Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Das glaubt man kaum, wenn man diesen Abschnitt liest, den der Apostel Paulus an die Römer geschrieben hat, eher am Schluss seines Briefes, dann liest man zunächst einmal eine ethische Anweisung nach der anderen. Aber wie hat Paulus das gemeint? Im Grunde ist es so, er eröffnet eine neue Lebensweise, er zeigt den Christen in Rom auf, so könnt ihr leben, wenn ihr mit Christus lebt, so könnt ihr miteinander umgehen und so könnt ihr Tag für Tag euer Leben führen. Das ist eine interessante Sache, welches ethische Gebäude Paulus da den Leuten in Rom vor Augen malt. Lassen Sie uns mal drauf hören. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross.
Wenn ich in der Zeitung lese, liebe Gemeinde, dann bin ich informiert, dann weiß ich, wir sind gerade in einer Zeit der Rezession, also wirtschaftlich gesehen eine Rezession. Da läuft es nicht mehr so, wie es die Leute gern hätten. Die große Bewegung ist bergab und da kommt es auch immer wieder vor, dass Leute entlassen werden. Manchmal geht das nicht anders, das weiß ich auch. Ich kenne echt Unternehmer, die haben schlaflose Nächte, wenn sie nur einen Mitarbeiter wegschicken müssen. Es gibt andere Unternehmen, denen macht es nichts, wenn sie 3000 auf die Straße setzen. Das ist sehr unterschiedlich. Ja? Aber es gibt diese Fälle, in denen die Firma eigentlich gut läuft, aber die Analysten sind nicht zufrieden an der Börse. Und dann gibt es auch Entlassungen, weil man trotzdem noch die Gewinnmarge steigern muss. Und da denke ich manchmal, okay, immer mehr drauf, höher, schneller, weiter, muss immer mehr rauskommen, profitabler sein. Und ja, das ist ein Gefühl, das auch ohnmächtig macht. Und dieser ständige Druck. Aber das ist nicht nur so bei uns Erwachsenen. Wer im Geschäft ist, weiß das. Es kommt immer mehr drauf. Es ist nicht so, dass man irgendwann mal sagt, das nehmen wir ihnen ab, jetzt ist alles leichter. Sondern meistens kommt noch irgendwas drauf. Aber auch bei den Kindern oder in der Freizeit merken wir das. Beim Leistungssport ist es ja klar, da muss man was tun, damit man aufs Treppli kommt. Das ist ja logisch, gell? Aber ich habe Olympia geschaut, gell? Und wissen Sie was? Ich glaube, interessant ist nur, wer aufs Treppli kommt. Also interessant sind nur die ersten drei Plätze. Medaillenspiegel ist das Nonplusultra. Wer auf Platz 4 kommt, weiß kein Mensch. Auch wenn das vielleicht eine Wahnsinnsleistung für diese Sportlerin oder für diesen Sportler ist, dass er so weit gekommen ist. Ach, und das leben wir dann unseren Kindern vor. Und wissen Sie, die Kinder kriegen das schon mit. Also Beispiel, wir sind jetzt am Anfang des Jahres. Das heißt, Grundschule, Klasse 4, die Frage, wie geht's weiter? In welche Schule geht mein Kind ab der 5. Klasse? Da sehen manche Viertklässler ganz ruhig, ganz gechillt und sind wirklich ganz entspannt dabei. Und bei anderen Kindern merke ich, dass auf ihrer Seele so eine Last bürdet. Wirklich, die werden so niedergedrückt. Wegen dieser Frage, schaffe ich es, war ich gut genug, um aufs Gymnasium zu kommen? Das ist ja meistens die Frage. Und mir tun diese Kinder echt leid, die da wirklich bangen und so Angst haben. Das ist wirklich schade, wenn es so sein muss. Das heißt, wir haben den Leistungsdruck überall in unserer Gesellschaft. Natürlich gibt es die Ecken, wo wir entspannen. Ja? Keine Frage. Aber Leistungsdruck, das ist nun mal so. Die Frage ist, wie ist das bei uns in der Kirche? Gibt es da auch diesen Leistungsdruck? Sagen wir auch höher, schneller, weiter? Sagen wir auch immer draufpacken? Wie ist das bei uns in der Gemeinde? Paulus sagt zu uns, bei euch in der Gemeinde soll es anders zugehen. Ihr sollt Liebe leben, statt immer höher, schneller, weiter hinaus wollen. Es soll bei euch anders sein. Und das schreibt er auch an die Gemeinde in Rom. Die kennt er ja noch gar nicht genau, deswegen ist das relativ allgemein, was er da schreibt. Aber denen schreibt er auch, lebt Liebe, das ist wichtiger als höher, schneller, weiter. Nun gibt es aber einen Abschnitt in diesem Brief, den er an die Römer geschrieben hat, wo man denkt, jetzt packt er aber aus. Da listet er 20 Tipps auf, wie man besser leben kann. Und man denkt, der will aus den Römern hier eine Supergemeinde machen, wo alles glänzt und alles wunderbar läuft. Am höchsten, am schnellsten, am weitesten. Also das ist schon eine Sache. Warten Sie, ich lese mal nur einen einzigen ein Beispiel vor, was da kommt. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Und so geht es lang weiter. Gell? Und dann denkt man, Paulus, wo willst du denn hin? Ist es jetzt auch noch frommer Leistungsdruck? Ihr müsst besser leben. Aber ich sage Ihnen gleich, so meint der Paulus nicht. So hat er es nicht gemeint. Der meint das ganz anders. Ja, was will Paulus denn? So, und jetzt kann es für uns richtig entspannt werden. Weil wissen Sie, Paulus schreibt das nicht, um neue Gesetze zu formulieren. Er weiß genau, dass die Leute in Rom ihre eigenen Gesetze haben. Die römische Gesellschaft war ziemlich gegliedert. Das war nicht für alle Menschen angenehm damals. Aber Paulus macht den Leuten klar, ihr könnt ganz anders leben. Der malt denen einen ganz neuen Lebensstil vor Augen und sagt, hey, so könnt ihr leben, weil ihr Christus habt. Da stehen ganz neue Türen offen für euch. So, und deswegen, weil das ein wichtiger Grundsatz ist, will ich, bevor ich überhaupt mal diese Zeilen aus dem Römerbrief lese, weiter vorne anfangen. Nämlich ganz am Anfang dieses Kapitels 12, um das es heute geht. Ich habe bisher gesagt, ich will Ihnen sagen, Gott macht euch frei, damit ihr Liebe leben könnt. Das ist der Grundsatz, nach dem Paulus seine Anweisungen formuliert und seine Tipps gibt. Gott macht euch frei, damit ihr Liebe leben könnt. Er schreibt das so am Anfang von Kapitel 12 im Römerbrief. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, das ist schon mal wichtig, dass er so anfängt. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. So fängt Paulus an, wenn er den Leuten sagen will, wie sie leben können. Also Sie merken, bevor Paulus irgendwelche Vorschläge bringt, bevor er irgendwas bringt, wie wir uns verhalten sollen, nennt er die Grundlage für seine Überlegungen. Und das ist für uns Christen wichtig, nämlich weil Gott barmherzig ist zu euch. Das kommt vorher. Gott stellt nicht zuerst Bedingungen und sagt, also zuerst musst du dich bewegen, dann bewege ich mich. So ist Gott nicht. Der macht das anders. Gott begegnet uns von vornherein mit Liebe. Er überschüttet uns von vornherein mit Gnade. Er umhüllt uns von vornherein mit seiner Barmherzigkeit. Wissen Sie, wenn ich nur solche Sätze lese wie Psalm 145, das haben manche von Ihnen im Ohr. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und da geht's weiter. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Sehen Sie, so ist Gott zu uns. Und das ist die Voraussetzung für alles, was Paulus uns sagt, was wir tun sollen. Gott nimmt uns so, wie wir sind. Und das war ja den Männern und Frauen in der Reformation ganz wichtig, dass die Menschen merken, ihr braucht Gott nicht irgendwie gütig zu stimmen oder euch einen Platz im Himmel zu erkaufen. Das braucht ihr nicht. Ihr steht vor Gott als gerechtfertigt da, auch ohne, dass ihr irgendwelche frommen Leistungen erbringt. Gerechtfertigt allein aus Gnade. Das war das, was denen wichtig war. Gott lässt, nimmt uns so an, wie wir sind. So, und jetzt kommt der Fort. Jetzt kommt jetzt aber einen Schritt weiter. Er nimmt uns so, wie wir sind, ohne Bedingungen, aber er lässt uns nicht so, wie er uns vorfindet. Er nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so. Er verändert uns, er befreit uns, er macht neue Menschen aus uns. Und Paulus sagt jetzt nicht, verwandelt euch in neue Menschen, sondern Paulus schreibt, das ist sehr bewusst formuliert, lasst euch umwandeln von Gott. Lasst Gott an euch ran, dass er einen neuen Menschen aus euch macht. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, neue Menschen zu werden oder jetzt bessere Menschen zu werden. Nein, das macht Gott für uns, an uns, mit uns. Das ist also kein neuer Leistungsdruck, sondern Gott schafft die Möglichkeiten, Gott verändert uns und wir merken, wir können ganz anders leben. Natürlich will Gott, dass wir uns auf den Weg machen. Und ich habe mir überlegt, wie das ist. So, jetzt brauche ich schon Unterstützung von Leuten, die ein E-Bike haben oder Pedelec. Ich habe das nicht, ich sehe es immer nur als Fußgänger oder als Normalfahrradfahrer, dass ich mich abstrampele, mich totkämpfe, dann zieht ganz entgechillt ein 95-Jähriger auf dem Pedelec an mir vorbei, bis ich gemerkt habe, der hat gar kein E-Bike, der treppelt selber und zieht an mir vorbei. Also, passen Sie, ich wollte mal fragen. Also, wenn ich das recht verstanden habe, ein E-Bike, dann ist es doch so, wenn man tritt, dann läuft der Motor, oder? Ja. Also, ohne Treten nicht. Wenn ich da nur dastehe, macht der nichts. Nein. Ja. Okay, also das ist das Wichtige. Dann stimmt nämlich das Bild. Also es gibt ganz sicher irgendwelche teuren Modelle, da kannst du den Schalter umlegen, dann brauchst du nicht mehr treten, das glaube ich schon. Bitte? Mofa heißt das, okay. So funktioniert es beim E-Bike. So, und ich glaube, dass das bei Gott ganz ähnlich ist wie beim E-Bike. Gell? Also wenn ich mich jetzt in die Ecke setze und sage, lieber Gott, bitte mach aus einen liebevollen Menschen aus mir. Ich glaube nicht, dass das tut. Ich glaube nicht, dass das geht. Also einen Schritt nach vorne muss ich dann schon machen in diese Richtung. Bisschen anstrengen muss ich mich auch. Dann, und Gott hilft dann und arbeitet an mir. Aber das geht nicht im Stillstand, das geht nur in Bewegung. Wer im Auto still steht und versucht, das Lenkrad zu drehen, da hilft eine Servolenkung ungemein. Aber wenn du keine hast, das ist sehr schwer. Aber wenn das Auto rollt, kann man ganz einfach lenken. Also, wir müssen Schritte in diese Richtung machen, uns ein bisschen anstrengen und Gott schaltet dann den Motor dazu. Das ist so ein geistlicher E-Bike-Modus, aber dann kann es wirklich losgehen. Ja? Also deswegen sage ich, Paulus, ist es wichtig, die Grundlage zu nennen. Gott macht euch frei, damit ihr Liebe leben könnt. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Der Paulus zeigt uns nämlich auch, wie wir als Gemeinde Liebe leben können. Und sehen Sie, als Gemeinde das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen malen. Also, Paulus schreibt an die Christen in Rom. Er schreibt an die ganze Gemeinde, er schreibt jetzt nicht an Titus oder Timotheus und sagt, das musst du machen, sondern er schreibt an eine ganze Gemeinde. Die Gemeinde als Ganze hat diesen Auftrag. Nicht jeder macht alles, nicht jede muss alles machen, was jetzt kommt. Es ist wie bei einem Orchester. Ich baue mir doch nicht ein Orchester auf, um nachher zu sagen, jetzt muss jedes Instrument klingen wie eine Oboe. Das ist doch sinnlos. Sondern ich habe ein Orchester, weil ich unterschiedliche Instrumente haben will. Und je nach dem, was ich mit meiner Musik ausdrücken will, kommen dann mal die Bläser, dann kommen die Streicher, dann kommt die Percussion-Ecke wieder in den Vordergrund. Das ist ein Orchester und jede Kirchengemeinde ist ein Orchester. Da gibt es ganz unterschiedliche Instrumente und deswegen nicht jeder macht alles. Und das Nächste, was mir wichtig ist, schon wie Paulus das hier schreibt in diesem Abschnitt, die ersten Worte sind die wichtigsten, nämlich Liebe. Also, ich lese das mal vor. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch von Gottes Geist entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in der Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Das kennen wir doch aus der Luther-Übersetzung, oder? Wie heißt das? Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Genau, das ist die gleiche Stelle. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Das ist der Abschnitt, den Paulus schreibt. Und ich betone nochmal, gleich am Anfang heißt es die Liebe. Also, so soll unser Gemeindeleben aussehen. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Wir haben die große Chance, dadurch, dass wir einen liebevollen Umgang miteinander pflegen, anders zu sein als ganz viele Gruppen und Leute um uns herum. Paulus nennt das die Welt. Ich will jetzt nicht zu jedem einzelnen Satz was sagen, das hilft uns ja alle nicht, sondern nur ein paar ganz wenige Schlaglichter aus dieser riesen Liste, die Paulus hier bringt. Können Sie gern zu Hause nochmal anschauen im Römerbrief Kapitel 12. Aber jetzt nur mal ein paar Schlaglichter. Zum Beispiel dieser Satz, ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Das ist das, was wir leben wollen. Wir wollen ja nichts anderes. Und wissen Sie, wir erfahren so total anderes. Also, ich schaue die Nachrichten und kriege es nicht mehr auf die Reihe, dass es so viele Menschen gibt, die so hasserfüllt sind, dass sie möglichst viele Leute von der anderen Seite umbringen wollen. Und ich sage, wie kann das, wie können Menschen so verblendet sein? Ich denke nur an das, was in manchen Gegenden in Burkina Faso passiert, wo Familie Ki lebt. Also nicht da, wo sie selber leben, aber gar nicht so weit weg, wo Unfassbares passiert in diesem Land. Oder ich denke an solche schlimmen Ereignisse wie dieser Anschlag in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt. Was für ein Hass in den Menschen steckt. Und natürlich braucht man da keine herausragenden Attentäter. Den Hass, den gibt es überall. Also da brauchen wir nur ins Internet schauen. Der ist auch in unserer Nähe. Und wissen Sie, jetzt haben wir... Wie viele Wochen bis zur Bundestagswahl? 4. In 4 Wochen ist Bundestagswahl. Das ist die heiße Phase des Wahlkampfs offensichtlich. Jetzt kommt es darauf an, ob wir alle miteinander so umgehen, dass wir sagen, ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. So soll Gemeinde sein, dass wir uns wertschätzen, uns hochachten, mit Respekt begegnen, uns unterstützen und uns helfen. Natürlich ist die Kirchengemeinde nicht der Raum für Ego-Trips und für Selbstdarstellung. Ob wir das schaffen? Paulus wünscht sich das richtig sehnlich, das merkt man. Ein anderes Schlaglicht. Er schreibt dann, sorgt für alle in der Gemeinde, die in Not leiden. So, jetzt haben wir den Vorteil, dass es in Rohra und in Hildritzhausen keine Notleidende gibt. Gell? Die leben in der dritten Welt. Die gibt es nur im Ausland oder sonst oder in den großen Städten, da wo es Vesperkirche gibt oder so. Naja, dann sagen mir die Mitarbeiterinnen von der Diakonischen Bezirksstelle, Herr Ross, die Notleidenden haben Sie auch in Ihrem Dorf in Hildritzhausen. Aber Armut versteckt sich. Arme schämen sich. Weil um sie herum so viele so wohlhabend sind und reich sind. Wissen Sie, ein Mann sagt zu mir, jetzt habe ich endlich das Haus auf der Höhe von Stuttgart bekommen, ich habe nicht mal 1 Million zahlen müssen. Da sage ich, herzlichen Glückwunsch. Obwohl ich nicht behaupten will, dass die Häuser hier so arg viel billiger wären. Also, aber es ist doch verständlich, es ist verständlich, dass Leute sich nicht trauen zu sagen, wie sie dran sind. Das verstehe ich. Wir haben in unserer Kirchengemeinde einen Diakoniefonds, das wissen Sie alle. Da sind Tausende von Euro drin. Glauben Sie, wir kriegen das Geld los? Wir schaffen das nicht, das Geld an die Leute zu bringen. Also es gibt einen Diakoniefonds, da haben Sie alle mit zusammengelegt, da sind ein paar tausend Euro drin. Und es gibt Notleidende in Hildritzhausen und irgendwie sollten die sich mal begegnen. Wenn Sie jemand wissen, wo sich nicht traut zu sagen, wie schlecht und schlimm es um ihn steht, sagen Sie Bescheid. Sie können irgendjemanden vom Kirchengemeinderat ansprechen. Wie gesagt, wir schaffen es nicht, das Geld vom Diakoniefonds irgendwie an die Leute zu bringen. Also, anderes Schlaglicht zum Schluss. Paulus schreibt ganz am Schluss von dem, was er hier auflistet, strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Naja, ich halte mich sehr gerne in der Nähe von Erfolgreichen auf, in deren Umgebung kann man sich sonnen, an deren Erfolg kann man dann irgendwie teilhaben. Das ist ja nicht schlecht. Und wissen Sie, ich als alter Mann, ich bin ja schon ein bisschen stolz, wenn ich merke, was meine Kinder hinkriegen. Das ist ja völlig okay. Wenn eins von meinen Kindern Erfolg hat, ich freue mich drüber. Gell? Bei den Enkeln ist es ja, wird das ja eines Tages dann auch so sein. Aber die eh keiner mag, die stößt das immer weiter weg. Deswegen sagt uns auch Paulus auch hier, strebt nicht nach höher, schneller, weiter, sondern lebt Liebe. Gebt denen einen Platz bei euch, die dem Druck nicht standhalten. Gebt denen einen Platz bei euch, die ungeliebt sind, die Kinder, die ungeliebt sind, die Kinder, die verwahrlost sind. Und das meine ich nicht nur an den Klamotten oder so, das meine ich innerlich. Gebt den schrägen Nachbarn einen Platz bei euch, den Behinderten, den Alkoholikern. Und wenn wir das nur ein klein bisschen schaffen, nur ein klein bisschen, dann sind wir richtig gut und können uns freuen. Also nur diese paar Schlaglichter will ich nennen aus dem vielen, was Paulus hier an Tipps gibt. Wie gesagt, er spricht unsere Gemeinde als Ganze an. Nicht jeder soll alles machen, sondern wir haben alle unsere Gaben. Wir haben alle die Menschen, die wir kennen, die vielleicht niemand anders nicht kennt. Wir haben unsere Gaben, die vielleicht niemand anders hat. Und die sollen wir einsetzen und unseren kleinen Teil dazu beitragen. Wissen Sie, den Zugang finden zu einem Kind, das ungeliebt ist, das nie jemand gewollt hat und das sich entsprechend verhält, das ist eine besondere Gabe. Das ist überhaupt gar nicht einfach. Ich versuche es ja immer, aber das ist gar nicht einfach. Ein Kaktus umarmen, haben Sie das schon mal probiert? Das ist gar nicht einfach. Und da braucht man die Leute, die diese Gabe haben. Aber zusammen können wir Liebe leben. Und zusammen können wir versuchen, das in die Tat umzusetzen, wenn Paulus sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Denn wir wissen, bevor wir lieben, sind wir geliebt von Gott. Er macht uns frei und befreit uns zur Liebe. Und so sagt uns Paulus, Mensch, ihr könnt so anders leben. Ihr habt solche Möglichkeiten. Geht euren Weg. Amen.